OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Wie muss es sich wohl im 18. Jahrhundert im Oldenburger Land gelebt haben? Mit dieser Frage befasst sich die Schriftstellerin und gebürtige Fechterin Gabriele Bagge. In ihrem Debütroman »Bevor der Herbst kommt«, dem ersten Teil einer fünfbändigen Familiensaga, erzählt die Autorin die Biografie ihrer Ur-Ur-Urgroßeltern Sophia und Anton. Oder vielmehr, sie erzählt, wie es gewesen sein könnte. Denn die Personen, die in ihrem Roman auftreten, haben fast alle wirklich gelebt und der Roman hält sich so weit wie möglich an die vorhandenen Lebensdaten. Dennoch ist die Geschichte fiktiv. Wie Gabriele Bagge bei ihrer Recherche vorgegangen ist und welche interessanten Einblicke in die Vergangenheit ihrer Familie sie dabei gewinnen konnte, mit welchen Rückschlägen und kuriosen Rückmeldungen sie umgehen musste, als sie ihren Debütroman bei Literaturagenturen eingereicht hat, und wie sie die Geschichte ihrer Vorfahren in ihrem jüngst erschienenen zweiten Roman »Ewig ist so lang« fortführt, über diese und weitere Fragen sprechen wir in der heutigen Folge. Mein Name ist Kaschen Duzat und damit herzlich willkommen zum Podcast von OM Online.
Einfach schnell informiert mit der E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie den hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt unter Mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store.
Und mein heutiger Gast ist Gabi Bagge. Sie wohnt in Oldenburg, ist aber in Vechta geboren und sie ist Autorin eines historischen Familienromans, nämlich »Bevor der Herbst kommt«, der auch in Vechta spielt und die Geschichte ihrer Familie erzählt. Moin Gabi.
Moin Kaschen, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Und vorab die Information vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir beide kennen uns persönlich. Du hast mit meiner Mutter lange Jahre im Vinzenzhaus in Kloppenburg gearbeitet. Sonderschullehrerin,
genau,
richtig?
Genau, Förderschullehrerin. Heute, früher war es die Sonderschullehrerin, genau.
Genau, und bist jetzt im Ruhestand, im Wohlverdienten und hast Zeit und Muße, dich mit deiner Familiengeschichte zu befassen, die aber eben auch Vechta Stadtgeschichte ist.
Ganz genau so ist es. Ich bin ja mitten in Vechta aufgewachsen und von daher ist es tatsächlich Vechta Stadtgeschichte, was da beschrieben wird.
Wie kam es überhaupt dazu? Also was war der Ausschlag, dass du dich mit deiner Familiengeschichte befasst hast?
Ja, kein Witz, Kaschen. Der Ausschlag war die OV. Meine Schwester Mechthild hatte hier in Vechta an der Großen Straße gemeinsam mit ihrem Mann, also Mechthild Schröer und Ludwig Schröer, ein Optikermeistergeschäft. Und das wurde im Jahre 2018 geschlossen. Und zu dem Anlass gab es in der OV einen großen Artikel über die Geschichte dieses Geschäftes. Und da wurde erwähnt, dass das Geschäft in sechster Generation geführt wurde. Nicht unbedingt als Optikergeschäft, sondern eben auch als Goldschmiede- und Uhrmacherwerkstatt und zum Schluss eben als Optikergeschäft, aber über sechs Generationen in Familienhand war.
In der Familienhand Bagge.
In der Familienhand, ja, Bagge zum Schluss. Davor war es Auling über vier Generationen. Und da hat mich das Interesse gepackt. Wieso sechs Generationen? So weit hatte ich nie zurückgedacht. So weit wusste ich gar nichts von der Familiengeschichte. Ich wusste immer bis zu meinen Großtanten. Von denen hatten im Jahre 1957 meine Eltern ein Silberwarengeschäft eben übernommen. Aber was davor war, wie die Tanten dazu gekommen sind, war mir völlig unklar.
Und das Ganze ist so umfangreich, dass du mittlerweile am dritten Roman arbeitest. Der erste ist, wie gesagt, schon erschienen, der zweite erscheint jetzt. Ab welchem Moment hast du gemerkt, Mensch, das ist so umfangreich, das ist so interessant. Daraus lässt sich ein Buchprojekt realisieren und nicht nur, wie schon erwähnt, ein Buch, sondern eine ganze Buchreihe.
Ja, meine Schwester führt schon seit vielen, vielen Jahren einen riesigen Familienstammbaum. Im Internet gibt es bei Ancestry eine Plattform, wo man diese ganzen Daten eingeben kann. Und die Daten hat sie mir zur Verfügung gestellt, als ich dann eben nachfragte, wie war das mit den sechs Generationen. Und dann bin ich auf die erste Generation in Vechta gestoßen, auf Anton Auling und Sophia Mohr. Und Anton Auling war in Münster geboren und Sophia Mohr in Diepholz. Und die haben sich dann 1800 mit einer Werkstatt in Vechta niedergelassen. Und ich konnte es nicht verstehen, warum. Warum kommt man aus Münster in eine Kleinststadt, wo es nur Ackerbau und Viehzucht gab und sonst eigentlich nichts, und macht da eine Goldschmiedewerkstatt auf? Wenn man doch aus Münster kommt, aus dem reichen Münster im Vergleich zu Vechta, mit vielen Kirchen, die als Auftraggeber fungierten. Ja, das hat mich interessiert. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Ja, und irgendwann hatte ich das erste Buch fertig. Und dann habe ich gedacht, so, diese vielen schönen Geschichten, die ich hier aufgeschrieben habe, die möchte ich eigentlich, dass die nicht nur meine Schwester und meine nächsten Freunde lesen, sondern dass das vielleicht auch als Buch mal auf den Markt kommt.
Also du hast quasi die Geschichte recherchiert und hast die in deinen Worten zusammengeschrieben, aufgeschrieben, und du hast nicht irgendwie realisiert nach Seite, weiß nicht, 200 oder so, wow, das ist so viel, das hast du erst ganz zum Schluss bemerkt?
Nee, das kam schon zwischendurch. Als ich die ersten, fand ich auch interessanten und schönen Geschichten aufgeschrieben hatte, habe ich gedacht, Mensch, das müssten auch schon mal andere lesen. Aber ich habe mir noch keine konkreten Gedanken gemacht, wie ich daran komme, weil ich mich auch nicht getraut habe, da schon irgendwas zu unternehmen. Ich wusste ja nicht, ob ich wirklich fertig werde damit. Aber als ich es dann fertig hatte, da habe ich versucht, die ersten Schritte zu machen, um es auch veröffentlichen zu können.
Die ersten Schritte heißt zwangsläufig, dass man sich einen Verlag sucht, der das auch veröffentlicht. Deutsche Buchmarkt ist bekanntermaßen überschwemmt.
Genau.
Also es wird wahrscheinlich nicht so einfach gewesen sein.
Nee, ich kann mal vorweg eine Statistik schieben, die ich gehört habe bei einem Podcast, der im Deutschlandfunk veröffentlicht wurde. Da ist es so, dass 1% aller Bücher, die auf den Buchmarkt kommen, machen 50% des Umsatzes aus. Und 90% aller Bücher, die auf den Buchmarkt kommen, verkaufen nicht mal 100 Exemplare. So, und das fand ich ganz schön frustrierend. Aber gut, ich wollte es trotzdem mal versuchen. Und ja, die Sache, einen Verlag zu finden, habe ich mir nicht so schwierig vorgestellt, wie es sich dann gestaltete. Ich habe dann angefangen, im Internet zu recherchieren, wie kommt man an einen Verlag, und habe ziemlich schnell herausgefunden, dass das so als Neuling überhaupt gar keinen Sinn macht, sich an einen Verlag zu wenden. Ich glaube, nicht mal 0,05% der Autoren werden da überhaupt genommen. Das heißt, man geht über eine Agentur. Das ist, muss man sich vorstellen, wie ein Makler. Man sucht sich jemanden, der das Manuskript so gut findet, dass er es dann weiter vermarktet an einen Verlag. Naja, über 20 Agenturen habe ich dann angeschrieben. Man muss auch schon im Vorfeld gucken, die Agentur muss sich auch schon mit der Thematik historischer Roman und Belletristik beschäftigen. Es macht keinen Sinn, irgendein Sachbuchagentur anzuschreiben. Gut, überall im Internet steht, man muss ungefähr damit rechnen, dass die ein Vierteljahr brauchen, sich zurückzumelden, wenn sie sich überhaupt zurückmelden. Und das war schon die erste Frustration. Man sitzt zu Hause und wartet und wartet. Und nach einem Vierteljahr hatte ich dann 4 Rückmeldungen, was ich schon als Erfolg verbuchen durfte, wie ich später erfahren habe.
Bei 20 Bewerbungen in Anführungszeichen. Und das heißt, die 16 anderen, das war im Prinzip eine Absage. Also die machen sich nicht mal die Mühe,
genau,
die abzusagen.
Genau. So, aber die 4 anderen waren auch keine Zusagen. Die 4 anderen waren Interesse daran, was ich geschrieben habe. Es sei interessant geschrieben. Aber, und das sage ich jetzt mal so ganz plakativ, was der Hintergrund war bei allen, war zu männerlastig. 2 haben es sogar genauso geschrieben. Sie suchen Literatur zu starken Frauen. Und damals, ich kann ja mal vorwegnehmen, meine Sophia in dem Buch, meine Urgroßmutter spielt ja eine durchaus gleichberechtigte Rolle. Das tat sie damals aber noch nicht. Als ich mein erstes Buch fertig hatte, handelte es tatsächlich im Prinzip nur von Anton Auling, seiner Kindheit und Jugend in Münster, wie er auf Wanderung gegangen ist. Und dann irgendwann, wie er Sophia kennenlernt. Ab dann spielte sie auch eine Rolle, aber vorher nicht.
Das heißt, ganz kurz vielleicht für die Zuhörer, in deinem ersten Buch, Bevor der Herbst kommt, das ist quasi so eine Doppelbiografie. Du wechselst von Kapitel zu Kapitel zwischen Anton Auling in Münster, beziehungsweise zu Beginn in Münster, und dann Sophia Mohr zu Beginn in Diepholz. Du switcht immer zwischen diesen beiden Protagonisten hin und her.
Genau, aber das war eben im ursprünglichen Manuskript nicht so. Und ich habe dann gedacht, Ich war erstmal ziemlich stinkig. Nachdem die vierte Rückmeldung dann in die Richtung kam, habe ich dem armen Agenten ziemlich wütend und ungefiltert noch am gleichen Abend eine E-Mail hingeschrieben, dass ich das völlig unverhältnismäßig finde. Frauen hätten damals eben noch nicht so die Rolle gespielt. Und diese ganzen Bücher, die es jetzt im Buchhandel gibt, du kennst sie alle, die Hofgärtnerin, die Ärztin, die ich weiß nicht was. Das wäre doch völlig überzogen und ausgedacht. Und so hätten die Frauen früher in der Regel keine Rolle gespielt. Sie wären mutige und starke Frauen gewesen, weil sie eben dem Mann den Rücken freigehalten haben, unter lebensgefährlichen Bedingungen Kinder bekommen haben und das Ganze eben irgendwie mit Ernährung und so weiter gemanagt haben. Ja, aber ich wollte und könnte eben nicht da so eine Rolle für meine Urgroßmutter erfunden, die gar nicht stimmen würde. So, bams, natürlich habe ich von diesem Agenten nichts wieder gehört. Und dann saß ich zu Hause und habe gedacht, ja, was willst du denn jetzt? Wenn du es veröffentlichen willst, musst du anscheinend irgendwas ändern, weil sonst nimmt kein Verlag dich. Ja, und dann habe ich tatsächlich gedacht, vielleicht haben sie ja insofern recht, weil es gab ja diese Frau und die hatte ja ihr Leben und hatte ja ihre Geschichte. Und warum soll ich mir dazu nicht auch eine Geschichte ausdenken, wie es hätte gewesen sein können für Sophia in Diepholz? Und dann habe ich mich daran gesetzt. Und dann habe ich das Ganze ineinander verschränkt, die beiden Geschichten. Ja, und dann hatte ich zwei Bücher fertig.
Das heißt, auch schon deine Geschichte von Anton Auling war an realen Ereignissen, an realen Begebenheiten orientiert, aber schon fiktiv.
Genau. So ist eigentlich das gesamte Buch oder die gesamte Reihe konzipiert. Die gesamten Daten, die gesamten Personen, bis auf einige wenige, haben real zu dem Zeitpunkt genau mit den Daten, die da angegeben werden, gelebt. Ausgedacht habe ich mir ganz wenige Randfiguren, die irgendwie wichtig waren, um die Geschichte voranzubringen. Zum Beispiel den Bösewicht Ansgar Mertens aus Diepholz, den gab es nicht. Das würde ich mich auch nie trauen, so jemanden real mit Namen dazu einzubringen.
Aber er basiert auch nicht auf einer realen Figur, wo du den Namen geändert
nein,
hast.
Nein, okay. Den habe ich mir ausgedacht, um da so einen Drive reinzubringen. Aber ansonsten alle Figuren und alle politischen Hintergründe waren so zu der Zeit und die waren äußerst turbulent, wenn man sich das heute mal überlegt. Die Französische Revolution tobte in Frankreich. Das schlug hier bis ins Münsterland total rein. Ich beschreibe ja auch in einem Buch, da kamen Flüchtlinge, die in Münster gab es zum der Zeit um die 3000 Flüchtlinge aus Frankreich.
Und du schreibst ja auch, für die Menschen war es unvorstellbar, dass es mal keinen König gibt und wie das überhaupt funktionieren
genau.
soll. Gerade im katholischen Münster mit einem, ich glaube, Fürstbischof,
genau.
wo sowohl in Frankreich ja die katholische Kirche abgeschafft wird, als auch eben die Monarchie. Also
ja.
da brach eine Welt zusammen.
Genau.
Das war unmöglich.
Irgendwann wurde Münster preußisch. Das war für die Münsteraner unvorstellbar vorher, dass sie ihren Fürstbischof nicht mehr haben. Naja, und dann kam, greife ich jetzt ein bisschen vor, Fechter kam zu Oldenburg, dann kam Fechter zu Frankreich, dann wieder zu Oldenburg. Es war eine sehr, sehr bewegte Geschichte. Eine Woche lang waren sie, glaube ich, sogar mal niederländisch.
Drei also, Tage russisch, das weiß ich
ja,
nicht
also
aus dem Geschichtsunterricht.
Es war wirklich eine verrückte Geschichte. Und am Anfang hatte ich auch weniger politische Hintergründe drin, aber ich dachte irgendwann, das muss da rein. Das hat das Leben der Menschen bestimmt. Das war wichtiger Bestandteil des Alltags.
Von daher ist es dann ja vielleicht auch konsequent, dass du eine für ihre Verhältnisse emanzipierte Frauenfigur damit reingeschrieben hast.
Ja, ich habe zumindest gedacht, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass eine junge Frau auch mal Gedanken dahingehend hatte, wie sie sich vielleicht auf eigene Füße stellen kann. Mich hat zum Beispiel beeindruckt, als ich gelesen habe, bei der Französischen Revolution waren viele Frauen mit auf der Straße, die für ihre Rechte mitgekämpft haben. Aber am Ende war es dann eben doch nur die Brüderlichkeit und nicht die Brüder- und Schwesterlichkeit. Diese Frauen, die da gekämpft haben, mussten zurück an den Herd. Aber auch damals gab es zumindest unter modernen Frauen in Anführungsstrichen schon die Idee, dass sie vielleicht auch mehr aus ihrem Leben machen könnten. Und warum soll nicht vielleicht auch meine Urgroßmutter manches Mal daran gedacht haben?
Das führt ja zwangsläufig zu der Frage, wie du diese Fiktion ausgeschmückt hast. Also nochmal, du hast ja die realen Ereignisse, du hast die realen Figuren, du hast Orte, die vielleicht auch gar nicht mehr existieren. Also könnte mir vorstellen, so gerade Richtung Rheinland, aber eben auch Oldenburg, da ist ja vieles passiert dann auch in den Jahren danach, bautechnisch. Wie macht man das als Autorin? Wie geht man damit um? Wie versetzt man sich in diese Figuren rein, in diese Situation, in diese Zeit hinein?
Also ich habe versucht, möglichst viel zu recherchieren. Wie damals, also ich habe das wie so ein Puzzle eigentlich gemacht. Jetzt zum Beispiel für Fechter. Ich habe versucht, mir möglichst viel Kartenmaterial zu beschaffen, wie Fechter damals aussah. Ganz viel historische Texte gelesen. Es gibt ja, also dankenswerterweise, auch ziemlich viel gute Literatur über die Geschichte Fechters. So ein vierbändiger Band, die Geschichte Fechters, unter anderem Hellbernd hat daran mitgeschrieben. Da stehen unglaublich viel sehr gute historische Texte drin, die man verwenden konnte. Ich habe ganz viel in Kirchenbüchern gestöbert, um nicht nur die Daten von Sophia und Anton quasi zu haben, sondern wer lebte zu der Zeit in Fechter? Welche anderen jungen Ehepaare gab es? Wer hatte Kinder in dem Alter von Sophia? Also wer wird sie gekannt haben zu der Zeit? Und daraus hat sich für mich dann aus diesem Puzzle so ein Bild entwickelt, wie der Alltag vermutlich realitätsnah ausgesehen hat. Ob es wirklich so war, weiß ich nicht. Ich habe keine Tagebücher, ich habe keine Wanderbücher, kein gar nichts, leider. Aber eben, ja, über die historischen Daten versucht, dem möglichst nahe zu kommen.
Wenn die Quellenlage zu deinen beiden Vorfahren so dürftig ja letztlich ist, also zu den persönlichen Lebensdaten, wie hast du denn über die was rausgefunden? Weil gerade du sagtest, es gibt keine Tagebücher, es gibt keine Wanderbücher und trotz alledem, Sophia bleibt nicht in Diepholz. Die geht nach Bonn unter anderem, kommen wir gleich auch noch zu sprechen, weil sie da eine interessante Persönlichkeit trifft. Bevor sie berühmt geworden ist, muss man dazu sagen. Und sie besucht eine Freundin in Oldenburg. Wie bist du dazu gekommen? Ist das fiktiv oder hast du da Hinweise gehabt?
Natürlich ist der Besuch von Sophia in Bonn fiktiv, aber ich habe immer darauf geachtet, dass es so hätte sein können und auch nicht völlig unwahrscheinlich ist, weil Sophias Vater kam gebürtig aus Bonn und das ist richtig und historisch belegt. Der entsprang dort eben einer Familie von Perückenherstellern und sein Bruder führte auch eine Perückenwerkstatt in Bonn, eine ziemlich angesehene sogar. Und auch zu dem Zeitpunkt, wo ich Sophia mit ihrem Vater nach Bonn schicke, ist tatsächlich ihre Tante dort gestorben. So, ob sie nun wirklich auf dieser Beerdigung war und dort diese Persönlichkeit getroffen hat, von der wir gleich noch reden werden, weiß ich natürlich nicht. Das habe ich mir in meiner Fantasie so überlegt. Aber alles hätte so sein können.
Das heißt, es hätte auch so sein können, dass auf der Trauerfeier, auf der Beerdigung Ludwig van Beethoven, damals noch nicht berühmt, die Orgel gespielt hat.
Habe ich mir gedacht, hätte so sein können. Ich hatte Unterlagen darüber gefunden, dass er Orgel spielte in Kirchen. Und von daher habe ich gedacht, warum soll er nicht auf dieser Beerdigung? Er war ja erst 19 Jahre, er war kein bekannter Musiker, also innerhalb Bonns schon. Er spielte im Kurfürstlichen Orchester, wo sein Großvater auch schon relativ berühmt gewesen war. Aber sein Vater zum Beispiel war, wie es auch in dem Buch steht, und auch das stimmt historisch, alkoholkrank, konnte die drei Söhne eigentlich gar nicht mehr versorgen. Dafür war Ludwig van Beethoven damals schon zuständig. Das halbe Geld seines Vaters, was der verdiente, wurde direkt an Ludwig van Beethoven ausgezahlt, um seine Brüder zu versorgen. All das stimmt, dieses Hintergrundwissen. Aber ich denke nicht, dass sie sich wirklich jemals getroffen haben.
Aber es ist eine schöne Vorstellung.
Es ist eine schöne Vorstellung. Und ich habe ja noch eine andere berühmte Persönlichkeit eingebracht, den Georg Niederegger. Und mich hat das deshalb so fasziniert oder auch, ja, deshalb habe ich es getan, weil ich dachte, so die Verknüpfung, welche historischen Personen lebten eigentlich zu welcher Zeit, das finde ich interessant. Das rauscht dann nicht so an einem vorbei irgendwie, da lebte doch mal irgendwann Ludwig van Beethoven, sondern da kommt er plötzlich mal als Person wirklich ins Spiel.
Und eben als Person, die noch nicht berühmt ist, die eine tragische Familiengeschichte hat, in einer schwierigen Situation sich befindet.
Genau. Und in so einer Situation, dass der Vater von Sophia eben gar nicht möchte, dass diese Beziehung weitergeführt wird. Sohn eines Trunkenboldes, das war nicht angemessen.
Hofmusiker ohne Zukunft.
So, genau. Also, aber in diesem Kapitel spalten sich wirklich die Leser. Ich kriege viele ja, Rückmeldung, dass die Leute das total witzig und interessant finden. Ich kriege aber auch einige, die das zu hoch gehängt finden und sagen, das hätte jetzt nicht sein müssen, das finde ich too much. Aber die meisten finden es eher witzig und interessant.
Und prinzipiell ist es doch schön, überhaupt Rückmeldungen zu bekommen und zu sehen, dass sich die Leute damit beschäftigen.
Ja, ja. Die kriege ich viele, interessanterweise. Die erste, die ich kriegte, war von meiner Tante, die schon 84 Jahre alt ist. Die hat das Buch mit großem Interesse gelesen und sagte dann zu mir, Mensch Gabi, das ist ja ein richtiger Page-Turner. Und ich dachte, meine Güte, die 84-Jährige, mit was für Begriffen arbeitet die hier? Aber ja, also ich kriege auch viele Nachfragen, wie es denn nun endlich weitergeht nach einem Jahr.
Ich wollte gerade sagen, wurdest du auch auf den Cliffhanger angesprochen?
Ja, natürlich, natürlich. Aber zu viel wollte ich ja nicht verraten. Die Leute sollen ja auch den zweiten Band lesen, der jetzt nun im Oktober ja auch endlich rauskommt.
Bevor wir auf den zweiten Band gleich zu sprechen kommen, was war denn überhaupt so für dich die größte Überraschung? Was war so ein Punkt, wo du gedacht hast, Mensch, das wusste ich nicht? Das ist positiv wie negativ, das ist etwas, was mich völlig überrascht hat, was mich wirklich fasziniert hat.
Eine sehr große Überraschung war, dass ich nach langen Recherchen schon einige Unterlagen über meinen Ur-Ur-Urgroßvater Anton bekommen habe. Ich will jetzt gar nicht zu weit vorgreifen, weil das im ersten Band noch gar nicht auftaucht. Nur so viel, er war nicht der brave bürgerliche, katholische Handwerksmeister. Ich meine, das war er auf der einen Seite, aber er hatte auch seine anderen Seiten. Es gibt in der Heimatbibliothek ein Delinquentenbuch, wo notiert wurde, welche kleineren und etwas größeren misslichen Situationen einige Bürger sich verstrickt haben. Und da taucht er durchaus einige Male auf. Und auch hinterher, ich möchte nicht mehr zu viel erzählen, weil dann würde ich zu viel verraten. Aber das hat mich sehr erstaunt, dass diese bürgerliche Fassade sehr bröckelig war.
Greifst du das denn in den kommenden beiden Büchern, muss man ja sagen? Also wie gesagt, bevor der Herbst kommt, ist ja der erste Roman. Jetzt erscheint im Oktober dein zweiter Roman. Der dritte ist in Arbeit. Taucht das da drin auf?
Also es steuert langsam unheilvoll darauf zu. Man kann so manchmal spüren, dass die Person recht wackelig ist, so was Glücksspiele angeht und Alkoholkonsum und Besuch in gewissen Etablissements. Also da kann man schon sich vorstellen, dass das irgendwann eine unheilvolle Wendung nehmen wird.
Zu seiner Verteidigung, er hat eine schwierige Kindheit.
Er hatte eine schwierige Kindheit, genau.
Sehr schwierige Kindheit. Ich glaube, auf
sagst du jetzt als Mann, glaube ich, um den Mann zu verteidigen.
Nein. Ich sage das auch deswegen, weil ich sehr erstaunt war in den ersten 10, 12 Kapiteln, wie viele Menschen und vor allen Dingen Kinder sterben. Und zwar weniger am Kindbett. Tatsächlich, ich glaube, nur eins stirbt am Kindbett. Oder im Kindbett heißt es, glaube ich, im Kindbett.
Ja.
Sondern bei Unfällen, tragische Unfälle, Krankheiten und so weiter und so fort. Und gerade die Familie Auling trifft es, glaube ich, sehr.
Die Familie Auling trifft es sehr. Ich glaube, 5 oder 6 Geschwister von Anton sterben im Kindesalter. Also viele Leser haben mich auch darauf angesprochen, es fängt ja so traurig an und so viel tote Geschwister und so. Aber so war es. Das habe ich mir ja nicht an den Haaren herbeigezogen. Das sind ja die Fakten, die wir herausgefunden haben bei der Recherche. Und ich glaube gar nicht mal, dass das so außergewöhnlich war. Auch Sophia, die hatte ja nun nur, die waren nur zu viert, in Anführungsstrichen, was damals eher wenig Kinder waren. Von ihr sind ja auch 2 Geschwister früh gestorben. Ne?
Das erklärt halt auch die hohe Kinderzahl. Ne? Die wenigsten kamen durch. Ja, wie bereits schon mehrfach erwähnt, ist bevor der Herbst kommt, der Auftakt. Jetzt kommt der zweite Band raus. Vorab, wie heißt der überhaupt?
Der zweite Band heißt Ewig ist so lang.
Also keine Jahreszeit.
Keine Jahreszeit, nein. Ach, übrigens, ich weiß nicht, ob das wichtig ist, kannst du mir mal eben erzählen. Zum ersten Band, der hatte ursprünglich einen anderen Titel. Er sollte heißen Am Ende des Sommers. Ich hatte auch recherchiert, hatte auch nichts dazu gefunden, dass es den Titel schon gäbe. Und es war schon fast im Andruck, da rief der Verleger mich an, halt, stopp, alles zurück, den Titel gibt es schon. Ich habe das Buch dann auch letztes Jahr zum Geburtstag bekommen, ein japanisches Kinderbuch auf Deutsch übersetzt, Am Ende des Sommers. Und dann mussten wir so kurz vor knapp noch nach einem neuen Titel suchen. Mein Verleger wollte das sehr auf Frau, also die Tochter des Perückenmachers oder sowas. Da habe ich gesagt, nee, mein Deutschlehrer hätte gesagt, Thema verfehlt. Es ist nicht nur die Tochter des Perückenmachers, sondern auch Anton. Naja, und dann sind wir nach langem Hin und Her, zig geschriebenen E-Mails, habe ich gesagt, dann nehmen Sie doch einfach, bevor der Herbst kommt. Das ist doch so ähnlich wie am Ende des Sommers. Und das war dann der Titel. Und der zweite, Ewig ist so lang, der spielt an auf eine Inschrift, die in Oldenburg vor dem Gertrudenfriedhof an der Friedhofsmauer steht. O ewig ist so lang, noch in altem Deutsch geschrieben. Und das ist eine Sage, die es in Oldenburg gibt, eine traurige Sage. Und die kommt auch in diesem Buch vor.
Es ist die Linde.
Genau, es ist die Linde.
Die Linde vor dem Gertrudenfriedhof, genau. Mit der jungen Frau, die irrtümlich des Diebstahls bezichtigt wird.
Böswillig vom Sohn des Hausherren, weil sie ihm nicht gefügig sein wollte.
Versteckt
er einen Silberlöffel. Genau, du kennst die Geschichte. Ja. Die wird auch darin erzählt in dem Buch. Und ganz am Ende des Buches kommt dieses O ewig ist so lang nochmal. Und dann habe ich das als Thema genommen, weil in dem zweiten Band ist Sophia ja in Oldenburg und Anton weiter auf seiner Wanderung in Bremen und Hamburg und Lübeck. Und ob sie sich und wie und überhaupt am Ende wieder treffen, das verrate ich jetzt noch nicht.
Ich habe eine leise Ahnung.
Ist ja wahrscheinlich, weil es ja meine Urgroßeltern waren. Aber wie und unter welchen Umständen, das wird jetzt doch nicht verraten.
Ja, der dritte Band ist auch schon in Arbeit, also man darf gespannt bleiben.
Ist auch schon fertig. Ja, dadurch, dass ich damals, als ich dann den Verlag gefunden hatte, ja quasi zwei Bücher fertig hatte anstatt einem, weil ich ja die Sophia da eingearbeitet habe, habe ich dann im letzten Jahr dann Zeit gehabt, Band 3 zu arbeiten. Der liegt jetzt gerade noch bei zwei Freundinnen zum Korrektur lesen. Und der vierte, der ist gerade in Arbeit bei mir.
Dann korrigiere ich mich und sage, der vierte ist bereits in Arbeit.
Genau.
Wie weit willst du das denn fortführen? Also wir sind gestartet bei deinen Ur-Ur-Ur-Großeltern.
Ja, ja.
Dreimal Ur.
Ja.
Sind wir jetzt schon bei deinen Ur-Ur-Großeltern?
Leider nicht. Und vielleicht oder vermutlich kommt es da auch gar nicht hin, weil mit dem Verleger ist abgesprochen, fünfbändig das Ganze zu gestalten. Erstmal. Und das wird ungefähr enden Mitte des 19. Jahrhunderts, ungefähr wenn Anton und Sophia von uns gehen. Zwar werden ihre Kinder natürlich geboren sein, die nächste Generation ist da und hat auch schon, ist ins Leben gegangen und der Sohn übernimmt die Werkstatt des Vaters, wie man sich vielleicht denken kann. Aber es wird erstmal mit den beiden Alten enden. Gern würde ich, glaube ich. Ich habe genug Stoff und Ideen, wie es dann weitergehen kann. Aber so weit vorausdenken möchte ich jetzt auch eigentlich gar nicht mehr. Das muss ich dann sehen, wie es aussieht.
Wenn der Erfolg da ist, dann bist du doch im Prinzip dazu gezwungen, die nächsten fünf Bände.
Danke, Kaschen. Wir werden sehen. Also noch habe ich Lust. Aber was auch so ist, ich habe gedacht, wenn ich im Ruhestand bin, dann habe ich so viel Zeit zu schreiben und dann will ich Akkordeon spielen und dann will ich Ölmalerei machen. Bisher bin ich nur zum Schreiben gekommen. Das Akkordeon steht in der Ecke und die Ölmalerei ist auch noch nicht umgesetzt. Aber es macht mir so viel Spaß, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ich das noch ein paar Jahre länger mache. Das Tolle finde ich, das strukturiert mir total meinen Alltag. Wenn ich morgens aufstehe, ich mache erstmal 4-5 Stunden Schreibtisch und dann kommt Garten, Freunde und so weiter. Und das finde ich total toll. Ich hänge nicht so in der Luft, sondern habe was zu tun.
Und nach diesem Podcast wartet das Hörbuch.
Ja, mal schauen. Willst du es einsprechen?
Wir verhandeln gleich die Gage. Aber erstmal vielen Dank, dass du heute hier warst.
Okay, Kaschen, vielen Dank. Ich bedanke mich auch.
Und wer jetzt mehr erfahren möchte über die Geschichte von Sophia und Anton und über das Leben hier im Nordwesten im ausgehenden 18. Jahrhundert, dem seien die beiden Bücher von Gabi Bagger ans Herz gelegt. Wie gesagt, einmal der Debütroman, bevor der Herbst kommt und frisch jetzt im Oktober erschienen, Ewig ist so lang her. Außerdem gibt es zwei Lesungen in der Heimatbibliothek Vechta, einmal am 24. Oktober, der Termin ist aber leider schon ausgebucht, deswegen wurde eine zweite Lesung organisiert am 19. November. Um eine Anmeldung wird gebeten und der Eintritt kostet 5 Euro. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mein Name ist Kaschen Duzat und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.